Ja, der Köbi. Ist ganz ein spannender Typ, der Köbi. Ich weiß nicht, ob du seine Geschichte schon mal gelesen hast in der Bibel. Es gibt ein paar wirklich spezielle Details. Zum Beispiel hat er sich mit seinem Zwillingsbruder Esau im Bauch von seiner Mutter so fest gestritten, dass die Mutter gewünscht hätte, sie wäre nie schwanger geworden. Musst du dir das mal vorstellen. Also, vielleicht noch kurz eine Seitenbemerkung. Mutter hat 20 Jahre dafür gebetet, zum schwanger werden. 20 Jahre. Und als sie also mit diesen streitenden Jungs im Bauch schwanger war, hat sie sich gewünscht, sie wäre nie schwanger gewesen. Genau. Ein anderes spannendes Detail ist ja der Jakob mit seinen Frauen. Er hat sich in eine Frau verliebt. Sie kam sah und siegte, Liebe auf den ersten Blick, Rahel. Vorher habe ich jemanden kennengelernt, der Rahel heisst. Schöner Name. Rahel. Und es war so, der Vater von Rahel, sein Onkel, hat gesagt, ja, du kannst sie haben, aber du musst 7 Jahre für mich arbeiten. Überleg dir mal, 7 Jahre. Ist nicht so wie heute, wo du einfach kannst sagen, willst du mich heiraten? Ja, und dann ab geht's, oder? Das kommt mir mehr so, dass sie die Abdelasserin sind. Kennst du auch, oder? Siri Abdelasser von El Hamma hat mal am Morgen früh noch im Pyjama erst Strasse vor der Moschee 2 schöne Augen gesehen. Das ist der Anfang geworden von seinem... Ja, ein Megadrama, 7 Jahre. Und dann beim Sidi ist es ganz traurig ausgegangen. Was hat der Sidi gemacht? Da hat Abdelasser gesagt, oh, Sidi, auf so einen teuren Handel gehe ich nicht ein. Hat gleich darauf aber schon eine billigere, ist nicht so gut, eine günstigere vielleicht genommen. Frau sollte man sowieso nicht kaufen. Es war nicht eine schöne dafür. Aber der Punkt ist, Rahel war nicht nur schön, sie war auch mega gescheit. Darum ist der Jakob dranbleiben, hat nicht aufgegeben und hat sie schlussendlich geheiratet, hat er gemeint. Dummerweise hat sie einen Schleier angehabt und er hat mit ihr geschlafen. Das heisst, er war noch mit ihr verheiratet und es war nicht Rahel, sondern ihre Schwester. Männer, ein Tipp. Heiraten keine Frauen mit einem Schleier. So sind wir nicht sicher, ob es wirklich war. Ist alles schon passiert. Wir sehen es beim Jakob. Kein Schleier vor dem Kopf hin ist okay. Okay. Und er hat nochmals 7 Jahre gearbeitet und dann hat er auch noch die Lea dürfen heiraten. Und die beiden Mägde von diesen 2 Schwestern hat er auch noch dürfen haben. Ich weiß nicht, ob er die gewählt hat, aber auf jeden Fall hat er mit denen auch noch Kinder gehabt. Genau, es gibt noch viel mehr spannende Details, aber ich will nicht heute über Details reden, sondern über Hauptsachen. Und ich liebe das Alte Testament, wirklich. Nicht nur wegen diesen Geschichten, auch wegen diesen Geschichten. Aber auch, weil ich merke, dass Gott heute noch zu mir redet durch die Jahrtausend alten Geschichten. Das ist schon verrückt, oder? Und das war nicht nur eine andere Zeit vor ein paar tausend Jahren, zum Beispiel zur Zeit von Jakob, sondern also es war nicht nur eine andere Zeit mit einer anderen Kultur und einer anderen Sprache und so weiter, sondern es war auch die Zeit, bevor Jesus auf dieser Welt gelebt hat. Und das war ganz anders. Und darum, wenn ich das Alte Testament lese, dann frage ich immer Jesus, um was sagst du jetzt zu mir, zu einer Person im Neuen Testament? Was heisst das jetzt heute für mich als Joy? Und ich möchte heute mit euch zusammen 3 Männer aus dem Alten Testament anschauen. Aus dem Alten Testament, lang her. Und nachher mache ich so eine Brücke ins Neue Testament und versuche mit euch zusammen herauszufinden, was das heute, jetzt für dich und für mich heisst. Und ich hoffe wirklich, dass du daraus kommst. Das ist mein Herzenswunsch. Und das ist mein Herzenswunsch Nummer 2 auf der zweiten Stelle. Auf der ersten Stelle, mein allergrößter Herzenswunsch ist, dass du Jesus einfach erlebst heute Abend, egal wie. Genau. Also, der erste Mal, wo ich darüber rede, ist der Köbi. Und ich rede jetzt nicht über seine Frauen, sondern über etwas anderes. Nämlich, als ich das letzte Mal die Geschichte von Jakob durchgelesen habe, hat mich eine Stelle, die hat mich wirklich gerade so berührt. Und die möchte ich euch erzählen. Ich hole ein bisschen aus. Der Jakob hat seinem Bruder am Esau den Segen gestohlen. Wirklich gestohlen. Könnt ihr nachlesen in der Bibel. Und nachher hat er müssen flüchen. Du musst dir vorstellen, er hat mit seiner Mutter, mit seinem Vater daheim gewohnt und mit seinem Bruder. Und dann hat seine Mutter gesagt, lass deinen Bruder, den Esau, der will dir einen Kragen. Du weißt warum. Hau ab. Ich habe einen Bruder weit weg, in einem fernen Land. Und du kannst zu ihm gehen. Genau. Und ich hoffe, du überlebst dort. Und der Jakob ist jung, Mausbein allein mit einem Bündel auf dem Rücken geflohen in ein fremdes Land, wo er keine Ahnung hat, was ihn wird erwarten. Weg von Mami. Angst, dass sein Bruder ihn jeden Moment verwünscht und oder? Und so war er unterwegs. Und dann lesen wir in der Bibel, dass er in der Nacht seinen Kopf auf einen Stein gelegt hat. Also nicht von Jugendherberge oder gute Freunde, die zwischendurch mal schlafen können, auf einen Stein. Und dann hat er einen Traum gehabt, während er auf dem Stein gelegen ist, geschlafen hat. Und zwar hat er geträumt, er hat eine Stege gesehen, die in den Himmel geht. Und er hat gesehen, Engel auf und runter laufen. Und er hat gehört, also er hat gespürt, dass Jesus, nicht dass Jesus, dass Gott ganz nahe neben ihm steht und zu ihm sagt: Jakob, ich bin's, dein Gott. Hey, und ich verspreche dir, dass ich dir das ganze Land, das du um dich herum siehst, werde geben. Ich werde aus dir ein grosses Volk machen. Ich werde dir treu sein, ich werde dir beistehen. Ich werde dir Gelingen schenken, ich verspreche es dir. Und der Jakob, der ist fast ausgerastet, das lesen wir. Vor Freude natürlich. Nämlich, steht da, Jakob erwachte aus dem Schlaf und rief: Wahrhaftig, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Er war ganz erschrocken und sagte: Man muss sich dieser Stätte in Ehrfurcht nähern. Hier ist wirklich das Haus Gottes, das Tor des Himmels. Also ich muss ein bisschen grinsen bei dieser Stelle, weil ich denke, der Jakob hat wahrscheinlich jetzt das Gefühl gehabt, dass Gott unsichtbar ein Haus gehabt auf der Erde und er ist per Zufall in der Nacht, obwohl er keine Jugendherberg getroffen hat, genau in dem Haus Gottes gelandet. Und ich denke mehr, dass Gott sich den Ort ausgesucht hat, wo der Jakob war. Aber ist ja gleich, auf jeden Fall ist der Jakob sehr berührt gewesen. Wir lesen weiter. Früh am Morgen stand Jakob auf, den Stein, den er hinter seinem Kopf gelegt hatte, stellte er als Stein mal auf und goss Öl darüber, um ihn zu weihen. Er nannte die Stätte Bethel, Haus Gottes, vor hieß der Ort Luz. Ja, ich weiss, habe nicht das Gefühl, dass irgendjemand gehört hat, dass er gesagt hat, ab jetzt heisst der Ort anders. Aber auf jeden Fall hat er gesagt, der Ort heisst ab jetzt Bethel. Es wäre ein bisschen wie wenn ich würde sagen, das Sitzers, wo ich wohne, das ist ab jetzt Trimis. Würde nicht gross jemand interessieren, ist wahrscheinlich auch bei Jakob so gewesen. Aber der Jakob hat gesagt, Gott, wenn das wirklich wahr ist, wenn ich wieder zurückkomme in meine Heimat und noch lebe und es mir gut geht, dann sollst du mein Gott sein. Und jetzt drehen wir am Zeiträdchen. Jahrzehnte später kommt Jakob zurück mit seinen 4 Frauen, haben wir schon gehört, mit seinen bis zu dem Zeitpunkt 12 Kindern, mit sogar schon Grosskind, mit Sklavinnen und Sklaven, mit Schafherden, mit Kamel und Esel. Offensichtlich ein reicher Mann. Er ist mit nichts gegangen, mit so viel ist er zurückgekommen. Und er kommt wieder an den Ort und Gott begegnet ihm wieder. Wir wissen nicht, ob wieder in einem Traum, wahrscheinlich eher so, dass alle ihn gehört haben. Und Gott sagt wieder, genau das Gleiche, Jakob, ich bin dein Gott, ich werde dir beistehen und so weiter und so fort. Und der Jakob hat eine mega Freude und dann lesen wir, was er macht. Als Gott zu Ende gesprochen hatte, fuhr er von dem Ort, an dem er mit Jakob geredet hatte, in den Himmel empor. Jakob errichtete an dieser Stelle ein Steinmal, goss darüber Wein als Trankopfer aus und besprengte es mit Öl. Er nannte den Ort, an dem Gott mit ihm gesprochen hatte, Zitzers. Bethel, also er hat sich nicht anders überlegt, es ist nicht Zitzer, es ist Bethel. Er hat gesagt, das ist aber jetzt Bethel, immer noch, und jetzt haben es auch ihr gehört, mein ganzer Familienclan, oder? Also, wir schauen das ein bisschen an, was er genau gemacht hat. Als erstes hat er Stein aufgeschichtet, wahrscheinlich mit seinen starken Söhnen, so einen richtig hohen Turm bauen. Und ein Steinmal, das war ein Zeichen gewesen. Logisch, das macht man heute nicht mehr, aber früher, zur archaischen Zeit, war das ein Zeichen gewesen, an dem Ort wird angebetet. Und an dem Ort erinnern wir uns an etwas. Und er hat gesagt, hey, immer wenn wir daran vorbeilaufen, dann erinnern wir uns daran, dass Gott uns etwas versprochen hat und dass es Gott gut mit uns meint. Als nächstes hat er einfach Wein drüber gegossen. Und Wein ist schon dann, ich weiß nicht, ob du gerne Wein hast, aber Wein ist ein Zeichen von der Freude, weil es einfach recht lustig macht, wenn man genug davon hat. Und er hat Wein dabei gehabt. Er war ein reicher Mann gewesen. Sehen wir das nächste Bild. Genau, und er hat einfach sein Wein ausgeschüttet über dem Ort. Oder nicht getrunken, sondern einfach ausgeschüttet. Als Zeichen davon, Gott, ich habe so Freude, dass du zu mir geredet hast. Ich habe so Freude, dass du es gut meinst mit mir. Dass du mir Gutes versprochen hast. Und als nächstes hat er Öl darüber gegütterlet. Und Öl, er war ein Schafhirt. Und Schafhirten haben immer ihren Schaf Öl über den Kopf geschmiert, weil nachher ist das Fell so geschmeidig. Und die Läuse haben in die Tore rein können, weil die Läuse haben Krankheit übertragen. Also das haben die Hirte gemacht, um ihre Schafe zu schützen. Und mit dem hat er wahrscheinlich sagen, hey, der Ort der soll auch geschützt sein vor Krieg, vor Schande, vor was auch immer. Das ist ein geschützter Ort, das ist das Haus Gottes. Und am Schluss, über das haben wir schon geredet, hat er gesagt, ich gebe dem Ort einen neuen Namen. Der Ort heisst ab jetzt Bethel. Und Trahel, der vorne gesungen hat, war vor zwei Wochen in Bethel und hat noch ein Foto gemacht. Und das sehen wir, Bethel sieht heute so aus. Wow, ja, genau, dass du dir etwas darunter vorstellen kannst. Was mich berührt an dieser Geschichte, ist Folgendes. Der Jakob denkt nicht nur, oh cool, Gott hat zu mir geredet, ist noch lässig, sondern er hat so eine Wertschätzung für den Ort, wo Gott zu ihm redet, dass er den Ort gerade so etwas mega, mega, mega Spezielles macht. Er schätzt das Reden von Gott, er schätzt den Ort, wo Gott wohnt und sagt, hey, das ist mir wichtig. Und er nimmt sich Zeit, um dort etwas Spezielles zu machen. Gut, jetzt kommen wir zu einem anderen Mann. Und dem ist das Haus Gottes auch mega, mega wichtig gewesen. Der hat viel später gelebt und von dem steht Folgendes in der Bibel. Nur eine Bitte habe ich an den Herrn. Also der Mann hat gesagt, wenn ich eine Bitte habe, was würdest du dir von Gott wünschen, wenn du eine Bitte hättest? Ich muss es jetzt nicht laut sagen, aber kannst du es mal überlegen. Der Mann hat gesagt, das ist mein Herzenswunsch. Mein ganzes Leben lang möchte ich in seinem Haus bleiben, um dort seine Freundlichkeit zu schauen und seinen Tempel zu bewundern. Also der Mann hat gewusst, dort wo Gott wohnt, dort wo er redet, ist es so gut. Dort will ich mein ganzes Leben, ich will einfach mein ganzes, einfach wenn ich einen Wunsch habe, einfach mein ganzes Leben lang, ich will einfach in dieser Gegenwart von Gott sein, ich will einfach in dem Haus von Gott sein. Wer hat das gesagt? Ja, so gut, der König David. Der König David, wenn ich jetzt würde sagen, der König David hat ein paar Fehler in seinem Leben gemacht, dann wäre es masslos untertrieben. Der König David ist eigentlich bekannt dafür, dass er massive Fehler gemacht hat in seinem Leben. Aber der König David hat sein Neues Testament geschafft. Also er wird sogar im Neuen Testament wieder erwähnt. Und was steht dort über ihn? Wer weiß das? Ja. Das auch, ja. Aber ich meine jetzt mehr so in der Beziehung zu Gott. Super, 100 Punkte an Ihnen. Ja. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und es steht auch noch Freund Gottes. Hey, und mir hat das letztes Jahr mega getröstet. Ich bin Mami von einem kleinen Mädchen. Und letztes Jahr hatte ich so richtige Krise. Ich hatte das Gefühl, wahrscheinlich mache ich alles falsch. Ich kann es mir jetzt auch nicht mehr ganz vorstellen. Aber ich habe wirklich eine Krise gehabt. Ich dachte, ich glaube, ich bin die schlechteste Mami auf Erden. Ich glaube, ich mache alles falsch. Und dann habe ich die Geschichte von König David gelesen. Und er hat wirklich grottenschlecht erzogen. Also wenn ihr es schon gelesen habt und sonst könnt ihr es noch lesen, ist es wirklich schlimm. Und nachher steht über ihn, er war ein Freund Gottes gewesen. Und es hat mich wirklich so tröstet. Es hat mich wirklich tröstet. Ich denke, wenn der David ein Freund von Gott sein kann, mit so einer schlechten Erziehung, dann kann ich ja eine Freundin von Gott sein. Und wenn im Neuen Testament steht, dass der David ein Mann nach dem Herz Gottes war und ein Freund von Gott, dann heisst das definitiv nicht, dass er mega viel Gutes, richtige Entscheidung getroffen hat in seinem Leben, sondern dann ist vielleicht genau das gemeint, dass er eine Sehnsucht hat. Einfach bei Gott sein. Und von wo kommt denn die Sehnsucht, habe ich mir überlegt. Von wo kommt die Sehnsucht von einem Jakob, da gerade ein Haus zu bauen, gerade den Ort, gerade Haus Gottes zu nennen, sobald er sein Reden hört. Von wo kommt die Sehnsucht nach David, der sagt, hey, der muss irgendetwas geschmeckt haben, dass er sagt, hey, wenn ich nur einen einzigen Wunsch habe, dann will ich einfach in seinem Haus sein. Von wo kommt die Sehnsucht von mir nach Gottes Gegenwart und vielleicht auch von dir? Und ich glaube, wir verstehen die ganz einfach, wenn wir ganz am Anfang von der Bibel gehen. Ich hoffe, du kannst mir noch folgen. Dort lesen wir nämlich, dass Gott den Mensch geschaffen hat, Adam und Eva, und dass er sie in den Garten hineintun hat. Und im Garten drin war es das Normalste. Sie sind mit Gott spazieren im Garten, sie haben ihn von Angesicht zu Angesicht gesehen und haben mit ihm einfach plaudern. Und ich glaube, Gott hat den Menschen so designt, dass er einfach will in Gottes, in seiner Gegenwart sein. Er hat uns so gemacht und darum sind wir so. Leider hat Adam einen wirklich dummen Fehler gemacht und zu seinem eigenen Schutz hat er aus dem Garten raus müssen. Und seitdem war es nicht mehr so einfach, Gott einfach so zu begegnen. Aber die Sehnsucht nach dem Haus Gottes, die ist geblieben. Wenn nur der Adam nicht den dummen Fehler gemacht hat. Und jetzt schlage ich Brücke ins Neue Testament. Und da gibt es einen Vers, Römer 5,15, der liebe ich. Auch wenn er noch nicht ganz verstanden, aber ich liebe ihn. Dabei ist allerdings zu beachten, dass Adams Verfehlung und die Gnade, die uns in Christus geschenkt ist, nicht zu vergleichen sind. Okay, das ist jetzt ein bisschen ein Vergleich vom Adam vom Neuen Testament. Also da steht, der Fehler, den Adam gemacht hat, das hat aus dem Garten Eden raus. Und das, was Jesus uns geschenkt hat in seiner Gnade, indem er auf die Welt gekommen ist und für uns gestorben ist und wieder auferstanden ist, das kann man nicht vergleichen. Dann lesen wir weiter. Denn wenn die Verfehlung eines Einzigen den Tod über die ganze Menschheit brachte, wird das durch Gottes Gnade weit mehr als aufgewogen. So reich ist die ganze Menschheit durch die Gnade eines einzigen Menschen, Jesus Christus, beschenkt worden. Also du und ich, wir sind beschenkt worden. Und was mir gefällt an dem Vers ist, da steht weit mehr als aufgewogen. Also das, was Jesus gemacht hat, hat den Fehler vom Adam weit mehr als aufgewogen. Das heisst für mich, dass es heute eine Realität muss geben, die noch tiefer ist als die vom Garten Eden. Und jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Moment, er kommt sicher gerade wieder. Was ist echt der nächste Vers? Wie komme ich um? Ja, genau. Zurück. Nicht zeigen. Ja, gut. Also, genau, zum herauszufinden, was Jesus gemacht hat. Müssen wir verstehen, zur Zeit, wo Jesus gelebt hat, wo hat Gottes Gegenwart in dieser Zeit gelebt? Im Tempel. Hey, die am Morgen dürfen es nicht sagen. Das ist Bescheiss. Gottes Gegenwart hat im Tempel gewohnt, und zwar im Allerheiligsten. Und es war so, es war ein Raum im Tempel, und der war abgetrennt durch einen Vorhang. Und ein einziger Mann, der hohe Priester, hat ein einziges Mal im Jahr dürfen in die Gegenwart von Gott hineingehen. Einmal auf der Welt, einmal im Jahr. Das war zur Zeit von Jesus. Das heisst, die Gegenwart von Gott, die war sehr exquisit. Und was ist denn passiert, wo Jesus gestorben ist? Wir lesen. Jesus aber schrie noch einmal laut auf, dann starb er. Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Ich weiß nicht, ob es jetzt bei dir schon scheppert. Also der Vorhang, wo Gottes Gegenwart ganz exquisit gemacht hat, der ist verrissen, und der hat nicht irgendjemand ab und an geschrissen, sondern der ist verrissen genau in dem Zeitpunkt, wo Jesus gestorben ist. Da ist etwas frei geworden in dem Moment. Ich weiß nicht, ob sie ihn nachher wieder zusammengenäht haben oder was sie sich in dem Moment überlegt haben. Aber wir wissen, dass Jesus so verstanden ist. Und dass er wieder in den Himmel ist. Und dass er dann den Heiligen Geist geschickt hat. Und dass sie dann den Heiligen Geist jeden einzelnen Mensch erfüllt, wo er ihn glaubt. Im Korinther steht, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Was heisst das? Das heisst, jetzt. Heute bist du der Tempel. Wir dürfen nicht auf Leute zeigen. Du. Du bist das Haus Gottes. Du bist Bethel. Du bist sein Daheim. Du bist seine Adresse. Du bist der Ort, wo er redet. Er hat sich die als Daheim ausgesucht. Die. Und wenn wir nochmal die Bilder nehmen vom Jakob, Du bist der Ort der Anbetung. Du bist der Ort, wo Gott anbetet wird. Du bist der Gott der Erinnerung. Das heisst, du bist der Gott, der die Menschen daran erinnert, dass Gott gut ist und dass er das hebt, was er ihnen versprochen hat, wo auch sich selber daran erinnert. Du bist der Ort der Freude. Du kannst der Ort der Freude sein, weil du erlebst, dass Gott zu dir redet. Und du bist der Ort, der geschützt ist, wie das Öl das sagt. Wie könntest du dir vorstellen, dass du nicht geschützt bist? Du bist Gottes daheim. Natürlich bist du geschützt. Und du bist der Ort, wo neue Namen bekommen hat. In Jesaja steht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Gott ruft dich bei deinem Namen. Er kennt deinen Namen. Er ruft dich. Wow. Ich finde es ziemlich flashig. Und ich habe schon wieder den Faden verloren. Vor lauter selber so beeindruckt sein. Ich versuche noch mal zu finden. Ja, ich habe ihn wieder. Ich habe ihn wieder. Wenn ich mit Leuten rede und auch von mir selber weiss, die Nummer 1 Frage, wenn es darum geht, wirklich Gottes Stimme zu hören. Weil dort, wo Gott wohnt, dort redet er ja auch. Die Nummer 1 Frage ist, ja, wie weiss ich denn, dass es wirklich Gottes Stimme war und nicht meine eigene? Vielleicht kennst du die Frage. Wie kann ich denn unterscheiden, was die Stimme von Gott ist und was meine ist? Ich habe den falschen Faden gefunden, das kommt auch noch. Wir müssen zuerst noch etwas anderes lesen, weil das müssen wir wissen, um diese Frage zu beantworten. Sorry. Wir lesen noch etwas im Korinther von Paulus. Der Paulus hat es nämlich selber fast nicht fassen, was Jesus gemacht hat durch seinen Tod. Sorry für die Verwirrung. Es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Nur Gottes Geist ist dazu imstande. Denn genauso wie die Gedanken eines Menschen nur diesem Mensch selbst bekannt sind, also wie du nur deine eigenen Gedanken kennst und niemand anders, und zwar durch den menschlichen Geist, genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet. Wir aber haben diesen Geist. Das heisst, du als Haus Gottes, du hast deinen eigenen Geist, der in dir wohnt, in deinem Körper, aber du hast auch den Geist Gottes, wenn du ein Kind von Gott bist, der in dir wohnt. Genau, und jetzt ist die Frage, ja, wenn Gott in mir lebt und zu mir redet, wie weiss ich denn, dass er zu mir redet und dass es nicht meine eigenen Gedanken sind? Weil wenn Gottes Geist in dir lebt, logisch hörst du auch seine Gedanken. Und ich werde dir jetzt 3 Tipps geben, zum Schluss, die mir mega helfen, mit Gott zu reden. Und der erste Tipp ist, wenn Gott in mir drin wohnt und ich ihn hören will, dann muss ich ihn nicht irgendwo suchen, sondern kann ihn hier bei mir hören. Der Johannes Hartl, das ist der Leiter vom Gebetshaus in Augsburg, der hat mal gesagt, Gott ist immer da drin, sobald du ihn eingeladen hast. Die Frage ist, bist du selber auch da? Das heisst, wenn ich mit Gott rede, dann versuche ich nicht, irgendetwas Schlaues zu machen, um zu ihm durchzudringen, sondern dann mache ich mir bewusst, er ist ja schon da. Ich kann ja nur auch da sein und mit ihm reden. Das ist der erste Tipp. Der zweite ist, Gottes Stimme tönt lustigerweise genau gleich wie deine eigenen Gedanken. Manchmal haben wir glaube ich, das Gefühl, wenn Gott redet, dann müssen wir so eine Donnerstimme hören. Oder dann müssen wir gleichzeitig noch zittern, dass wir wirklich sicher sein können. Manchmal wünschen wir uns das auch, oder? Dass wir wirklich wissen, das ist jetzt Gottes Stimme. Aber Gottes Geist lebt in uns, sobald wir Kinder Gottes sind. Und seine Gedanken, seine Stimme, klingen gleich wie unsere eigenen Gedanken. Das heisst, wenn Gott zu dir redet, könntest du dir ganz so gut fragen, wer sagt mir eigentlich, dass das meine Stimme ist und nicht Gottes Stimme. Das war nicht lustig. Okay. Wir haben gefunden, das ist noch ein guter Gedanke. Und wenn du nicht sicher bist, ob es Gottes Stimme ist, also wenn du nicht sicher bist, kann es sein, dass Gott so etwas sagt, dann ist es mega gut, haben wir die Bibel, die uns hilft. Oder? Wenn wir die Bibel gut kennen und da meine ich jetzt vor allem das Neue Testament, dann wissen wir, aha, das kann wirklich sein, dass Gott das sagt, oder nein, das kann jetzt wirklich nicht sein, dass Gott das sagt. Genau. Und dann mein dritter Tipp ist, der ist revolutionär. Ich habe herausgefunden, Gott will doch, also das steht überall in der Bibel, gell? Aber es ist wirklich so, Gott will doch tatsächlich mit mir eine Liebesbeziehung. Das heisst, er will doch tatsächlich mit mir zusammen einfach sein. Er will doch tatsächlich einfach mit mir zusammenhängen und wissen, wie es mir geht und dann ihn fragen, wie es ihm geht. Und wir stellen so oft Fragen, und Achtung, die sind nicht falsch, aber ich sage es jetzt gleich mal. Gott, was soll ich jetzt machen? Was willst du, dass ich mache? Was willst du von mir? Oder was würdest du jetzt in dieser Situation machen? Und Gott, kannst du mir vergeben für das, was ich wieder falsch gemacht habe? Und machen, machen, machen. Aber in einer Beziehung, Liebe, geht es so wenig um machen und so oft einfach ums Zusammensein. Und Fragen, wenn ich mit Gott anfange zu reden, Fragen, die mir wirklich helfen, mit Jesus warm zu werden, sind Fragen wie: Jesus, an was hast du heute besonders Freude gehabt an mir? Was hat dich heute zum Lachen gebracht? Mit was habe ich dich heute zum Lachen gebracht? Oder Jesus da mit dem Jakob, wenn man zum Beispiel die Bibel liest, wo der Jakob einfach dir das Stein mal aufgebaut hat und wieder übergüttert hat und Öl. Wie hast du dich gefühlt in dem Moment? Wie war das für dich gewesen? Oder wenn man draußen ist in der Natur, so wie Silvi vorhin gesagt hat, und alles in grün ist. Jesus, warum? Oder Gott, warum hast du eigentlich Blätter grün gemacht? Du hättest es ja regenbogenfarbig machen oder grau. Wie bist du auf die Idee gekommen, zum Blätter grün zu machen? Hey, das sind Fragen, jetzt denkst du vielleicht, die da vorne spinnt. Aber Gott liebt es, so Fragen zu beantworten, weil er es liebt, unser Freund zu sein. Und weil er einfach gerne mit uns zusammen ist. Und logisch gehören alle anderen Sachen auch dazu, aber es lohnt sich, Gott solche Fragen zu stellen. Es ist so schön, mit ihm einfach zusammen zu sein durch den Tag und mit ihm über so Sachen zu reden. Da entsteht so eine Tiefe und so eine Freundschaft, die du wirst erleben. Hoffe, wünsche dir, dass es real sein kann, eine Freundin oder ein Freund von Gott sein, heute, jetzt, in dem Moment. Immer mehr. Das Leben mit Gott ist ein unmega Geheimnis. Und ich schließe mit dem allerletzten Bibelvers. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch. Die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Die Hoffnung auf die Herrlichkeit von Gott in meinem Leben, im Leben von meiner Familie, von meinen Freunden, ist das. Christus, Jesus in mir und in dir.